Herzlich willkommen hier beim Laberfeuer. Ich habe das Feuer schon mal angemacht. Schön, dass ihr kommt.
Hallo Simon. Ich habe jemanden mitgebracht, die Katharina Haubold.
Hallo Katharina.
Hallo, schön, dass ich auch am Lagerfeuer sitzen darf.
Ja, es knistert, schön. Fünf kurze Dinge, um dich ein bisschen vorzustellen. Du spielst gerne Basketball, bist BVB-Fan, arbeitest bei der CVJM-Hochschule Kassel, sprichst oder gestaltest mit dem Podcast Frische Theke und du bist 33 Jahre alt.
All das stimmt.
Schön, dich kennenzulernen. Wir stellen unseren Gästen am Anfang immer die Frage hier am Laberfeuer, gibt es ein Accessoire oder ein Gegenstand, der dich ausmacht, woran man dich erkennen kann?
Wenn man meine Haare als Gegenstand werten darf, ist das auch in Ordnung? Oder muss Accessoire was sein, was ich ablegen kann?
Ich könnte dir auch helfen, deine Haare abzulegen.
Ja, danke. Ich meinte dann auch wieder aufsetzen.
Im Protokoll steht Gegenstand oder Aussehen.
Aha.
Bitte antworten.
Also ich würde sagen, man kann mich an meinen Haaren wiedererkennen. Die sind relativ blond.
Und lang.
Ja, also ich meine, die hatten auch schon unterschiedliche Länge, aber nie eine andere Farbe. Als Kind waren sie noch ein kleines bisschen noch blonder. Aber
und als ganz kleines Kind auch ein kleines Stückchen noch kürzer.
Mit Sicherheit, höchstwahrscheinlich. Und dann mal länger und mal wieder kürzer und mal wieder länger und so. Und jetzt gerade wieder ein bisschen länger.
Um dich gern am Anfang noch ein bisschen besser kennenzulernen, wollen wir mit dir eine Aktion, ein Spiel spielen, A, B oder Nee. Das heißt, der Falk wird dir gleich mehrere Entscheidungsmöglichkeiten geben und du musst möglichst schnell entscheiden zwischen dem einen oder dem anderen. Wenn du dich nicht entscheiden willst oder alles beides blöd findest oder aus irgendeinem Grund das nicht möchtest, dann sagst du Nee. Wenn du zu lange brauchst zum Nachdenken, sagen wir Nee.
Ja.
Und sobald zwei Nees da waren, ist die Runde zu Ende, beziehungsweise
wenn die Liste zu Ende ist.
Genau.
Zu wenig ausgedacht wurde. Also zum Beispiel Tisch
oder Stuhl.
Oder Stuhl.
Tisch?
So.
Sehr gut. Prinzip begriffen.
Genau, Prinzip begriffen.
Obwohl ich blond bin. Danke, dass ihr es nochmal erklärt habt.
Ich hatte das Bedürfnis.
Man hört immer die Sachen, die man selber hören möchte, ja. Oder? So, los geht's.
Katze oder Hund?
Hund.
MacGyver oder A-Team?
MacGyver.
Dostojewski oder Karl May?
Dostojewski.
Slow Food oder Fast Food?
Slow Food.
Herr der Ringe oder Game of Thrones?
Das wäre egal gewesen.
Das war zu schnell geantwortet.
Ist das auch nee?
Das gilt fast, ich bin mir unsicher, das steht nicht im Protokoll. Ich weiß nicht, was ich mache. Da lese ich weiter vor. Tasse oder Glas?
Tasse.
Kabel oder Funk?
Funk.
Insel oder Wald?
Insel.
Fluss oder Berg?
Berg.
Müsli oder Smarties?
Müsli.
Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
TKKG oder drei Fragezeichen?
Drei Fragezeichen.
Tee
Was
oder
ist das denn für eine Frage?
Ich weiß nicht.
Okay, Entschuldigung.
In Wirklichkeit schreibt das jemand, das denke ich mir ja nicht aus. Da haben wir jemanden angestellt für. Tee oder Kaffee?
Nee.
Marvel oder DC?
DC.
Entschuldigung. Ich darf nicht werden.
Nee, ist auch, ja, bist ja nicht du.
Um ja, ehrlich richtig. Zu sein, ist das auch so ein Genre, wo es mir völlig egal ist. Ich wollte nur nicht nochmal Nee sagen.
Weil es dann vorbei gewesen wäre.
Ja, das wäre schlimm gewesen.
Weil dann hätte ich mich ja schön gefühlt.
Ich möchte mich entschuldigen für alle Hörer, die DC-Comics mögen. Ihr seid wunderbare Menschen.
Ich kenne mich, glaube ich, auch im Marvel-Universum ein bisschen besser aus, aber es macht nichts.
Taschenmesser oder Nähnadel?
Taschenmesser.
Tanzen oder musizieren?
Tanzen.
Jetzt ist die Liste. Jetzt ist die Liste vorbei.
Gott sei Dank, dass ich nicht Nee gesagt habe.
Na, einmal
hast du
ja, aber
Kaffee
also
oder
so,
Tee.
Dass es vorbei gewesen wäre.
Ach so.
Das meinte ich.
Aber man kann nichts gewinnen, wenn man die Liste bis zum Ende
aber
schafft.
Aber man kann sehen, was in eurer Kreativität
doch,
steckt.
In dem Schreiber, der es geschrieben hat, den wir dafür angestellt haben.
Ja.
Der aber nur so kreativ ist, weil er Geld dafür kriegt.
Ja.
Bei was hast du gesagt? DC, oder?
Nein. Ja, Marvel oder DC, aber wo ich Nee gesagt habe, war Tee oder Kaffee. Ich war nämlich ein Jahr lang in England und seitdem ist Kaffee nicht mehr das einzige probate Mittel, um wach zu werden, sondern Tee ist wirklich auch geil.
Aber du hast doch nee gesagt.
Ja,
ach, weil beides geht.
Ja, weil beides
ach
so, das geil ist.
Dann ist ja Tee, da kann ich mich nicht entscheiden. Dann ist ja Tee viel besser.
Tee als Kaffee?
Nee, besser, ja.
Nee, ich trinke auch sehr gerne Kaffee, vor allem guten Kaffee.
Und woher?
Woher der kommt?
Na, ich bin so jemand, der, ich gehe...
Aus dem Laden?
Nicht. Letztens habe ich mir Kaffee gekauft, der kam aus Mexiko, steht immer vom Laden und dann geht voll die Gehirnschuh los, dass ich mir denke, oh ja, Mexiko. Und dann kommen alle Bilder, die ich in Mexiko habe und dann denke ich, der schmeckt bestimmt so und so. Und dann bin ich nach Hause gekommen, aber es war noch ein bisschen alter Kaffee da, da musste ich leider die neue Tüte aufschneiden, um den mexikanischen Kaffee zu trinken. Hast du auch so Favoriten?
Also ich habe tatsächlich zurzeit auch einen aus Mexiko, aber ich merke, ich mag kräftigen Kaffee, ganz egal wo der herkommt und ich achte mittlerweile sehr darauf, dass der fair gehandelt ist.
Mit Milch und Zucker oder richtig nur Kaffee?
Nur mit Milch.
Nur mit Milch.
Kein Zucker.
Jetzt
Seebraun.
Ja.
Ändert sich die Farbe, wenn Zucker drin ist?
Nee, gut. Aber mit Milch.
Ja. So, wer bin ich? Wir spielen eine Runde Wer bin ich, um sozusagen locker zu werden.
Wo wir das ja noch nicht sehen.
Ja, also ich fühle mich auch noch ganz ein bisschen. Jeder hat sich eine Person ausgedacht oder nutzt nach der Gunst der Stunde. Es wird vorgestellt, sozusagen Attribute gesagt, die anderen raten und wenn es dann zu lange sagt, dann verrät man einfach. Magst du anfangen, dass wir dir deine Person nicht wegnehmen?
Okay, das können wir so machen. Hoffentlich kennt ihr die Person.
Na, oder wenn ich sage es ja, dann lernen wir ja noch was.
Also das Gute ist, wenn du eine Person gewählt hast, die wir nicht kennen, hätten wir sie dir auch nicht wegnehmen können.
Das stimmt. Also ratet mal. Oder muss ich jetzt was sagen?
Ja,
was
genau, du musst jetzt... Also, wir können doch raten, aber dann dauert
es
länger.
Ich dachte, es wäre das Wer-bin-ich-Spiel, wo ihr quasi sagt, männlich oder weiblich und ich sage ja oder nein.
Nein, der Podcast soll ja nicht länger als ungefähr 40 Minuten
also
oder so
gehen. Also
du kannst
jetzt einfach mit deiner Kreativität Attribute dieser Person nennen.
Okay. Ist ein Nerd.
Sheldon Cooper.
Natürlich.
Sehr gut. So schnell war man, glaube ich, noch nicht.
Sag ich nur. What a fact. Hast du alle Staffeln gesehen? Oder magst du, na gut, das weiß man ja nicht, wenn man den nimmt, ob man den mag. Wie findest du den?
Also ich gucke sehr gerne Big Bang Theory. Ich weiß nicht, ob ich die letzte wirklich ganz geguckt habe. Seit der Hochzeit und so, weiß ich auch
von
nicht.
Von wem?
Also ja, ich...
wir dürfen nicht spoilern, also in Wirklichkeit hat niemand...
Achso, niemand hat geheiratet.
Es hat niemand heiratet, die bleiben und die treffen auch keine Frauen. Es bleibt wie in der ersten Folge.
Okay, ja, also die erste Folge habe ich gesehen.
Ja, ich auch. Reicht. Du noch nicht, dann guck dir die erste Folge an und bist du auf dem Level.
Ich glaube, die Gesamtzeit der Ausschnitte, die ich aus Big Bang Theory vom Falk gezeigt bekommen hat,
in unserer Freizeit, ganz wichtig.
Genau, in unserer Freizeit, die übertrifft bei weitem die Zeit, wo ich Folgen davon angeschaut habe.
Da gibt es aber auch, das ist Bildung. Ja, so, jetzt, achso, du bist dran.
Ich bin dran?
Ja.
Ich bin ein ganz guter Mensch. Ich habe
Mutter Therese.
Drei Söhne.
Oh, doch nicht.
Ich habe, obwohl ich ursprünglich nicht Arbeiten mit Holz gelernt habe, trotzdem mit Schiffbau meine größten Sporen verdient. Ich kann ziemlich gut mit Tieren, besonders wenn sie paarweise auftreten.
Woher weiß das? Glaube ich nicht. Woher weiß man denn das? Vielleicht konnte der gar nicht.
Du musst dir erstmal erraten.
Der Noah.
Ja.
Oder hättest du noch ein paar andere Facts?
Aber glaubst du denn, dass die Geschichte wirklich passiert ist?
Ich hatte schon mal Spider-Man als Person ausgewählt.
Aber der ist eine biblische Figur. Das ist ja eine durchaus zulässige Frage zu sagen. Glaubst du, ob es wirklich so passiert ist?
Das ist eine spannende Frage. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und dort kommt es an meine Grenzen der Vorstellungskraft. Und gerade so die ganzen Urgeschichten, so alles, was vor Abraham passiert, läuft für mich oftmals unter der Kategorie, dass dort versucht wird, das, was so an Erzählungen aus der Menschheit schon bestanden haben, irgendwie aufzunehmen. Die Frage nach dem, ob das passiert ist, stellt sich mir nicht. Ich frage mich eher, welche Wahrheit steckt in dem Bibeltext für mich drin. Und da finde ich sehr viel spannende Sachen.
Obwohl ich sagen, für mich ist die Noah-Geschichte. Also man ist ja so eine Kinder, das ist ja eine gute Kindergeschichte. Also
willst du mich verarschen? Das ist doch keine gute Kindergeschichte. Da wird die ganze Menschheit ausgerottet.
Kommen Tiere vor?
Ja, das ist auch das Einzige, warum das so eine gute Kindergeschichte ist.
Ich die Geschichte erzähle, oder? Also ob ich dann sage, oh ja, also lädt er die Tiere drauf und dann eher ausschmücke, wie die Leute ertrinken oder ob... Naja, vielleicht ist es keine gute
Kindergeschichte. Habe ich dir deine Person weggenommen?
Nein, du hast. Ja, weil ich habe dir heute Mittag erzählt, dass ich Noah gern genommen hätte. Aber da war ich mir unsicher, ob der erste Nackte in der Bibel war.
Nee, du wolltest wissen, ob er der erste Betrunkene war. Ach,
der erste Nackte war er nicht, das stimmt.
Adam,
das war
der erste Nackte?
Ja, entschuldige, ja, ich bin durcheinander gekommen. Ja, nee, aber was ich an der Arche-Geschichte tatsächlich spannend finde, also die Frage, ob das wirklich passiert ist oder nicht, das ist so eine... Weiß ich nicht, ob ich das beantworten werde, aber spannend finde ich, dass die Vorstellung, dass jemand ein Schiff baut, ja, obwohl das jetzt nicht gerade dran ist und dann tut er da Tiere drauf, das hat so einen Freak-Charakter. Und ich finde, manchmal fühle ich mich als Christ tatsächlich in so einem Freak-Zustand, also eher nicht unter Christen, manchmal auch unter Christen, aber wo ich so denke, die Reaktion der anderen mir gegenüber hat den Charakter, dass ich jetzt auch ein Schiff bauen könnte und Tiere drauf treiben könnte. Ich würde die Leute nicht mehr irritieren. Aber ich weiß nicht, ob es am Glauben liegt oder an meiner Person. Das ist halt, aber das ist das ganz attraktiv.
Probier doch mal kein Christ zu sein und guck, ob sich das ändert.
Wie geht denn das? Wie sollte denn das funktionieren, dass jemand, der das Evangelium hat...
Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde.
Da fehlt mir komplett... Nee, das ist ja total blöd, aber... Ich kann mir das nicht, wie soll ich mir das vorstellen? Also wie geht denn, also ich kann das nicht. Also ich weiß nicht.
Probier doch mal aus, kein Christ zu sein.
Wie soll denn das gehen?
Was ich probieren könnte, kein Mitglied der evangelisch-lutherischen Landeskirche zu sein, aber das wäre ein bisschen schwierig, weil dann...
Verlierst du deinen Job.
Ja. Und ich mein Mitarbeiter.
Nee, das wäre doof. Nee, das
aber
wär doof. Aber kennst du es nicht manchmal, wenn, also als ich auf einer Teenie-Freizeit war und kein Christ war, haben die Leute zu mir gesagt, ja, lass dich doch mal drauf ein. Du kannst ja mal ausprobieren, zu beten oder in der Bibel zu lesen oder irgendwie so. Und dann ist Glaube irgendwie ein Stück weit gewachsen. Das ist eine lange Geschichte. Und vielleicht geht das ja auch umgekehrt, dass man mal, also
es
ist ja auch...
Es wäre nur fair, wenn man Leuten sagt, probier das doch mal aus. Aber es ist schwierig.
Also, ja. Also es ist doch ähnlich, als würde ich mit meiner Frau zusammenleben und würde jemand sagen, versuch doch einfach mal so zu leben, als hättest du deine Frau nie kennengelernt.
Also na, das wiederum ist, das geht ist, aber. Ist, ja. Also entschuldige, nee, das ist Mist, mich. Das geht, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen.
Ach, deine Frau
hört aber Podcast? Das ist aber konstruiert, also das ist doch, aber das ist so, also ist total schwierig, weil ich kann versuchen,
naja, die Frage,
ich könnte
die
ja versuchen, stellst. Ohne Christen zu leben, das kann ich mir vorstellen.
Ja, genau.
Wenn ich der letzte Christ auf der Welt wäre, das wäre ein Zustand, den ich mir vorstellen kann.
Also aber
das,
die Frage, aber, die du stellst, wenn ich dich richtig verstehe, war doch, denken die Leute, ich bin so freakig, weil ich Christ bin oder weil ich bin, wie ich bin. So, und das heißt ja, sie müssen irgendwie wissen, dass du Christ bist. Also ist die Frage vielleicht nee,
die
gar
Christen
nicht.
Die Christen denken ja, dass er Freak ist.
Nein, ach so. Ich glaube, manche, nee, also es gibt 4 Leute auf dem Planeten nur, die glauben, dass ich manchmal freakig bin.
Okay, was bist du eigentlich für eine Person?
Ja.
Ach so.
Vielen Dank, dass du mal kurz unsere Podcast-Moderation
ja weiter übernimmst. Also, wenn ich was im Studium gelernt habe, dass man solche Momente nutzen muss.
Sorry.
Nee, ich fand die total schön.
So. Deine Person, Falk.
Meine Person. Jetzt habe ich es vergessen. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Ich bin weiblich. Ich habe Freunde. Ich habe 2 Brüder. Ich bin mehrmals hin und her umgedreht zum Einkaufen, weil ich es vergessen habe und bin die Strecke immer hin und her gegangen.
Oh, ich weiß. Und ein Madita, eine aus Bullabü.
Madita wohnt doch nicht in Bullabü.
Nein, die wohnt nicht in Bullabü, aber die ist auch von Astrid Lindgren.
Das ist richtig.
Inga, scheiße, wie heißen die denn?
Nee, Inga ist es nicht, aber nahe dran. Britta ist es auch nicht.
Oh Mann, jetzt ist schon, ich weiß nur noch die Jungs. Wie heißen denn die Mädels?
Sagt doch die Jungs. Ausschlussverfahren.
Ja, mir fallen ja nur noch die Jungen ein und wir wissen ja schon, dass es Britta und Inga nicht sind.
Es ist auch nicht die Kerstin.
Ich bin raus.
Es ist auch nicht die Kerstin.
Die war die Kleinste, die durfte auch noch nicht einkaufen gehen. Du kennst die Kinder aus Bullabü nicht?
Nicht alle.
Lasse, Bosse, Ole.
Wunderschön.
Inga,
ich glaube, dass
Britta,
es Bullabü gibt.
Kerstin, ja, das glaube ich auch. Mein Papa hat meinen Bruder und mich immer Bullabüs genannt. Aber egal, das führt zu weit. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber es ist diejenige.
Lisa.
Ja?
Ah.
Eine Fleischwurst von der Besten.
Aus deiner Stimme hat man gerade gehört, dir wäre es gleich eingefallen.
Nee, das ist gelogen.
Nee, das hat wirklich, das war so...
Ja?
Das wäre mir nicht eingefallen.
Nee, aber es hat so einen schönen Stimmschlag gehabt. Der hat in meiner Biografie sofort vibriert, dass ich mich unsicher gefühlt habe, dass es Lisa ist.
Heißt sie wirklich Lisa?
Vielleicht heißt sie Lisa.
Also wir werden bei unserem Podcast doch immer noch ein paar Facts unten drunter machen, dort wo wir uns bei unseren Personen geirrt haben.
Das passiert manchmal.
Fakten, die wir nachträglich korrigieren müssen.
Gut. Gut, das ist aber heute ein richtig schönes Lagerfeuer, also im Sinne von, es lagerfeuert schon. Ich habe dich vor uns kurz vorgestellt, Katharina. Erzähl mal, was ist denn, du hast gerade gesagt, mein Vater hat uns immer Bullerbüs genannt. Erzähl mal, wie bist du aufgewachsen? Also was war die Area der Bullerbüs? Und wer sind die Bullerbüs?
Die Area der Bullerbüs war am Rande des Ruhrgebiets, in einem Ort, wo man nicht so richtig weiß, ob man im Ruhrgebiet aufwächst oder schon im Sauerland. Das ist von hier wahrscheinlich völlig irrelevant, aber wenn man da wohnt, also Ruhrgebiet ist ja so Arbeiter, Stahle, Kohl, viel Natur, viel mehr als man vielleicht denkt.
Okay, und Sauerland ist nur für, falls jetzt jemand von der Küste genau, zuhört und nicht weiß, wie Sauerland,
genau,
wir wissen es natürlich hier.
Natürlich. In Sachsen, das ich wäre schon noch dahin gekommen. Und das Sauerland ist, ach, ich weiß nicht, eher so hügelig-bergig. Da kann man gut Schlitten fahren, das war auch immer ganz cool. Aber ich habe den Eindruck, manche, also es ist auch irgendwie ein bisschen verschlossener, kommt es mir irgendwie so ein bisschen so vor. Naja, und der Ort heißt Hagen-Hohen-Limburg. Und ich bin mit einem 2,5 Jahre jüngeren Bruder da groß geworden und 2 Eltern und in der Grundschule gewesen und so. Und dann, als ich 10 war, also beziehungsweise als ich 9 war, haben meine Eltern sich getrennt. Als ich 10 war, sind wir dann umgezogen in einen neuen Ort, der Soest heißt und dem ich jetzt auch wieder wohne, aber nicht die ganze Zeit
gewohnt habe. Sauerland oder Ruhrgebiet?
Soest. Soest ist weder im Sauerland noch im Ruhrgebiet. Das ist in der Soester Börde, aber das muss man von hier aus gesehen, interessiert das niemanden.
Das liegt in der Nähe von Kassel, wäre meine Vermutung jetzt aufgrund meines geografischen Wissens.
Von hier aus gesehen, ja, ich fahre schon noch eine Stunde. So, also
schade, ich dachte, ich habe es aufgrund deiner Arbeit wollte.
Ja. Bei Soest, es ist noch näher an Dortmund als an Kassel.
Bei Soester Börde muss ich immer dran denken, irgendein Comedian hat Wise das mal so verdreht. Ach so, oder heißt es Soester Börde? Genau.
Das war die Wise Guys auf dem Rastplatz.
King of the Roads, wo die gesungen haben.
Genau, Soester Börde.
Was ist denn die Börde?
Die Region heißt halt so.
Also was ist eine Börde?
Eine Börde, um ehrlich zu sein, so ganz genau weiß ich das gar nicht. Wir haben so viel Ackerland und so, kann sein, dass das irgendwie beschreibt.
Okay. Soll ich mal schnell
googeln? Nee, du kannst ja
Shownotes. Wir haben auch gar keinen Empfang.
Ja. Nee, hier ist auch total, genau, kannst du in die Shownotes unten reinschreiben, unter Lisa.
Genau.
Wenn Lisa in der, was? Börde. In der Börde Urlaub macht. Soester
Börde.
In der Soester Börde
Urlaub. Oder in der Soester Börde.
Kindheit, also was ist das Spielzeug deiner Kindheit gewesen? Wenn jetzt sozusagen du die Möglichkeit hättest, wir dir ein Kontingent für eBay geben würden, um das zu ersteigern. Hast du es noch? Also erst müsstest du es finden Kindheit in deinem Gehirn.
Ja, ich muss es tatsächlich finden in meinem Gehirn, weil ich glaube, dass es unterschiedliche Phasen gab.
Wir hatten ja nichts.
Na doch, wir hatten.
Wir hatten
nichts. Wir hatten schon was, ich komme ja aus dem Westen.
Ja, wir hatten auch was.
Wobei, ich bin 86 geboren. Da ist auch die Frage, wann fängt Kindheit an? Also an die Spielzeuge meiner ersten 3 Jahre erinnere ich mich auch nicht so ganz richtig. Ich habe unglaublich gerne mit Playmobil gespielt und ich war gerne draußen. Ich habe gerne Fußball gespielt.
Was hast du mit Playmobil gespielt? Gab es da schon so krasse Prinzessinnen? Gab es das schon?
Nee, Prinzessinnen und so gab es nicht, wäre aber auch nicht meins gewesen. Also,
Entschuldigung für diese Zuschreibung.
Ja, das ist schon in Ordnung, ich verzeihe dir.
Pirat.
Aber fand ich auch geil, hatte aber nur meinen Bruder. Mein Bruder hatte die Piraten und die Ritterburg und so, aber der hat dann lieber mit Lego Bauernhof gespielt. Oder? Ich hatte einen Bauernhof und damit habe ich auch gerne gespielt. Hatte auch ein bisschen Ähnlichkeit mit Bullerbü.
Ich bin irgendwie nie an Playmobil rangekommen. Ich war eher schon so ein Lego-Typ.
Ja, ich glaube, das für die Intelligenten.
Was? Playmobil oder Lego?
Nein, Lego.
Nee,
bei Playmobil ist ja schon alles fertig.
Nein, das stimmt nicht. Also mein Sohn, also ich bin ja ein Lego-Typ wie du. Und ich konnte, also mein Sohn, der hat mit Playmobil angefangen zu spielen und da hat man Emotionen. Und dann hat sich das entwickelt und dann ist der wie ein Kurator jetzt sozusagen, du gehst auf Arbeit, da hat er seine Sachen alle aufgebaut, dann gehst du auf Arbeit, dann hat er das ganz anders aufgebaut oder du schaffst den, sagst, also er darf dann selbst lesen gute Nachtgeschichte vor und dann irgendwann, also gute Nachtritual und so und dann mache ich was für mich zum Abend, meine Frau für den Abend und dann kann Rufus irgendwann schlafen oder er sagt nochmal, was er braucht, aber das ist dann einfach so, dass sich dann irgendwann hinlegt, aber dazwischen baut er noch was, dann machst du dann das Licht aus später und da steht da irgendwas anderes, da steht dann die Krippe von Playmobil und hat er irgendwas von Papa gehört und dann mit Römer. Die das logischerweise bewachen, weil da war doch was mit Römern. Und da habe ich tatsächlich Playmobil lieben gelernt. Und da denke ich, das ist.
Ich finde Playmobil auch großartig.
Nicht nur sagen, Lego ist was für Schlaue.
Ja, das war ja auch ein bisschen zugespitzt.
Ach so.
Ja.
also ich erlebe auch, dass es halt diese Zeiten gibt. Ich glaube, das ist eher eine Sache, ich habe im Lego total gerne einfach drauf losgebaut.
Ja.
Und irgendwie ist am Ende immer ein Raumschiff draus geworden.
Oh, mir fällt noch Minka ein. Minka war eine gehäkelte kleine Katze, die ich im Alter von vielleicht 4, 5 Jahren als Haustier an einer Leine hinter mir herführte.
Freue ich mich. Ich könnte ja jetzt nachträglich das Wort gehäkelt rausschneiden.
Gehäkelt?
Das war eine kleine Katze.
Ja, und später dann hat sich das gewandelt. Was war dann in.
Ja, ich glaube, also wenn man älter wird, mit dieser Katze bin ich zum Beispiel dann später nicht mehr rumgelaufen.
Wenn du an deine Schulzeit denkst, was ist dann das, wo du. Was ploppt da als erstes in deinem Gehirn auf? Wenn ich
Basketball. Als ich 10 war, also ich habe mit dem Schulwechsel quasi, also jetzt ist jetzt schon weiter für eine Schule, aber mit dem Schulwechsel angefangen, Basketball zu spielen, und dann habe ich von 10 bis ich 15 war nicht viel anderes gemacht, als Basketball zu spielen.
Was ist für dich die Faszination daran?
Ach, ich glaube, also ich habe immer schon gerne Ballsport gemacht. Mein Papa hat Handball gespielt, das hat mir meine Mama verboten, weil es zu brutal sei. Ich glaube, sie hat irgendwie gewittert, dass ich am Kreis gelandet wäre und immer mit blauen Flecken nach Hause gekommen wäre und so. Und dann hatte ich eine Zeit lang Fußball gespielt, aber irgendwie war die Phase dann vorbei. Und ich glaube, was ich am Basketball so mag und an den anderen, also Volleyball habe ich auch gespielt, ich mag, dass man Feindkontakt hat, aber
Nicht-Kontakt
sich, ja, aber sich eben nicht die Fresse poliert. Also, wobei Rugby finde ich auch ganz geil. Naja, sei es drum. Ich mag, dass man irgendwie ein besseres Ballhandling braucht, als zum Beispiel beim Handball, wo man ja irgendwie da ewig viel rumdribbeln darf und so, und das Spiel mehr aus Passen besteht. Also finde ich auch ein spannender Sport, aber genau. Und ich mag, dass es schnell ist, viele Tempowechsel. Mag, dass es ein Mannschaftssport ist.
Und was bist du so für ein Basketball-Spieltyp bei dem Nicht-Kontaktsport? Bist du eher der Typ, der dann zu mir behaupten würde, ich wäre in dich reingelaufen und hätte nicht aufgepasst, oder?
Ach nee, ich kann auch sehr bewusst stehen bleiben.
Dann wäre das, was ich gesagt habe.
Ich fand den Basketball auch sehr spannend. Bei mir hat es immer dran gescheitert. Also ich war auch einer, der so ein schnelles Spiel, Konter, so super. Ja. Da bin ich ausgetribbelt und bei mir hat es dann immer an der Treffgenauigkeit gehapert. Wenn ich am Ende besser getroffen hätte, hätten wir eigentlich immer gewonnen.
Aber Na, aber ich, das Basketball kann ich tatsächlich im Kopf nicht. Ich verstehe das nicht. Das ist ein Nicht-Kontaktsport und es gibt eine und dann stellt sich der andere hin. Da muss ich ja um den drumherum wahrscheinlich, aber dann bewegt er sich ja auch wieder.
Ja.
Und das heißt sozusagen, eigentlich belästigt er mich die ganze Zeit auf meinem Weg.
Aber was, das ist ja beim Fußball zum Beispiel genauso.
Da kann man
wegrennen. Das stimmt.
Also beim Volleyball ist das nicht so.
Ja, Volleyball zum Beispiel.
Auch aber steht am Netz.
Ja. Naja.
Entschuldigung,
das macht
das ist auch nur meine Schwäche.
Ich glaube, es hat mich dann auch deshalb irgendwie einfach so gefuchst, weil ich das ganz gut hingekriegt habe. Und dann habe ich also echt ein paar Jahre Leistungssport gemacht.
Basketball-Leistungssport? Mhm. Und hast gespielt bei?
Einfach nur bei uns im Verein. Das ist ja im Jugendalter noch nicht so krass, genau. Und dann kam irgendwann tatsächlich auch irgendwie so Auswahltraining, NRW-Auswahl und so. Und dann habe ich mit eigentlich schon 14 die Diagnose gekriegt, dass eins meiner Knie völlig im Arsch ist. Das durfte ich nicht sagen.
Beep.
Dass eins meiner Knie völlig kaputt ist.
Ja, ist ja
und ich eigentlich keinen Sport mehr machen darf. Und dann brach die Welt zusammen.
Warte. Also die Welt brach zusammen. Du sagst das jetzt mit einem grinsenden Gesicht.
Warte, 14, aber das war 2000 ist die Welt zusammengebrochen.
2000 ist die Welt zusammengebrochen.
Und noch vor dem World Trade Center ist die Welt zusammengebrochen. Ja. Wie bist du da damit umgegangen? Also das, ich glaube, das war jetzt schnell dahingesagt, aber ich denke, dass da in deinem Jugendalter wahrscheinlich viel passiert ist.
Total. Und ich glaube auch, also wenn du noch mal auf einer anderen Ebene nach der Faszination fragen würdest, dann hatte das natürlich auch ganz viel mit irgendwie Bestätigung und fast irgendwie Lebenssinn oder Erfüllung oder so zu tun. Also irgendwie war das in meinem Leben schon irgendwie im Teenie-Alter echt wichtig. Und das hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich glaube sehr stark deshalb, weil durch die Scheidung meiner Eltern dieses ganze System Familie und die Frage nach, worauf es eigentlich Verlass sowieso schon mal aufgeworfen war. Und dann eben ein zweites, was für mein Leben in der Zeit einfach richtig wichtig war, irgendwie von jetzt auf gleich weggebrochen ist. Und das hat mich schon, also es hat, glaube ich, zweierlei gemacht, mich generell erstmal irgendwie in so eine emotionale Krise gestürzt und wirklich auch, ich erinnere mich, dass ich daran, also damals irgendwie dachte, ist mir scheißegal, dann spiele ich jetzt lieber halt nochmal irgendwie weiter. Und der Arzt, also ich war sehr unverständlich, als die Diagnose sozusagen vom Arzt kam, und dann ist der irgendwann so ein bisschen, glaube ich, irgendwie, hat er sich wahrscheinlich gedacht, wie mache ich das jetzt, diesem Mädel begreifbar, und sagte dann, wenn du nicht aufhörst, sitzt du mit Anfang 20 im Rollstuhl. Und da hast du halt echt so einen Moment von, was? Und ja, hat irgendwie relativ viel irgendwie im Leben hinterfragt, und was sind eigentlich Prioritäten, und verzichtet man auf das eine, damit man vielleicht später noch was haben kann und so. Und damals war es für mich eher so, dass ich gedacht habe, ne, dann spiele ich halt weiter und sitze im Rollstuhl. Who cares? Und das Zweite war aber, dass tatsächlich die Frage nach Gott nochmal ziemlich krass aufgeworfen hat. Und Sinn für mich sowieso relativ früh ein Thema war, also was ist der Sinn des Lebens, wofür stehe ich morgens auf, warum gehe ich eigentlich in die Schule, ja, damit ich irgendwann studieren kann, aber wofür soll ich studieren, hast du einen Job, irgendwann gehst du in Rente, dann stirbst du, kann ich auch sofort sterben. Also was, wofür, so. Und von daher war diese Sinnfrage da, und Gott hat in meiner Biografie erstmal keine große Rolle gespielt, aber in dem Moment wusste ich, entweder es gibt ihn nicht, da kann ich gut mit leben, oder es gibt ihn und der ist ein Arsch, dann will ich halt nichts mit ihm zu tun haben. Und das, also glaube ich, war da schon echt so ein Verdichtungspunkt, und eigentlich dachte ich, dass ich mit dem Thema Glaube und Religion irgendwie durch wäre und dass das auf jeden Fall nicht die Antwort sein kann.
Wann warst du durch? Was hat dazu geführt, dass du durch warst?
Ja, tatsächlich diese Erfahrung von irgendwie das, was mir so wichtig ist, wird mir genommen. Okay. Und das hing, also in diesem Fall würde ich sagen, sind es die zwei Ereignisse. Das eine war tatsächlich die Scheidung meiner Eltern und dann eben ein paar Jahre später die Erfahrung, da kannst du was richtig gut und dann darfst du es nicht mehr.
Aber es sind ja vermutlich immer so eine Erfahrung, die sozusagen im Tal stattfinden, dass man sagt, oh, jetzt bin ich fertig mit Gott. Also ich wüsste nicht Biografien, wo jemand gesagt hat, jetzt geht es mir so gut, ich bin so reich beschenkt, jetzt bin ich fertig mit Gott, oder? Also ich weiß nicht, aber
oder jetzt interessiere ich mich einfach mal für Gott. Mir geht es ja so gut. Jetzt könnte ich mal eigentlich mal gucken, ob ich diesen
Gott weiß, das will ich nicht ausschließen, dass nicht Leute auch aus Dankbarkeit sich irgendwann hinsetzen und sagen.
Könnte sein, naja. Ich glaube, es gibt manche Biografien, die reibungsloser verlaufen. Also wo die Fragen vielleicht später kommen oder so. Oder man ist irgendwie auf anderen Ebenen irgendwie hinterfragt. Aber das weiß ich nicht. Also es geht ja auch gar nicht ums Vergleichen.
Ist die im Leben eines Jugendlichen, die Krisen, die er erlebt, egal wie groß sie von außen sind, ich glaube, der Jugendliche erlebt die Krisen immer als elementar.
Das glaube ich auch, und ich glaube auch, dass das in dem Moment elementar ist. Also schon alleine, weil das ja in dem Empfinden so ist und es auch nichts hilft, dann zu sagen, ja, aber in Afrika sterben Kinder.
Genau. Guck mal, ich habe ein kaputtes Knie gehabt, also so schlecht bist du ja nicht dran.
Genau.
Ja.
Ja.
Naja, aber das Spannende ist ja, glaube ich, dass Scheidung unkörperliche sozusagen Handicapping, ja. Naja, oder also das, was ist, ja. Das ist ja schon übel. Also Scheidung für ein Kind ist ja, sagt man ja, oder sind die Erfahrungen, dass die Kinder, also es gibt keine Trennung, wo die Kinder sagen, Hurra. Das ist jetzt ein Gewinn. Also naja, oder also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber die Kinder fragen, also die Frage steht ja immer, bin ich's? Oder welchen Anteil, nicht wenn ich es nicht bin, welchen Antrag Teil trage ich daran? Mhm. Also sozusagen, ich bin innerlich beschäftigt als Jugendlicher, wenn eine Scheidung stattfindet oder als Kind. Und wenn dann sozusagen zu dieser innerlichen Beschäftigung, dieser Unsicherheit dazu noch kommt, dass plötzlich der Körper nicht mehr kann, dann hast du ja noch die körperliche, den körperlichen Defekt, und dann kommt ja beides zusammen. Das halte ich schon für eine existenzielle Jugendkrise oder eine existenzielle Krise, die nochmal eine andere Natur ist als, ich weiß es nicht. Also die anderen, glaube ich, dass die Jugendlichen das auch so empfinden und sagen, oh ja, ich darf jetzt abends nicht zur Party, aber ganz ehrlich, wenn mein Entscheidungskind sagt, du darfst jetzt leider freitags und samstags nur bis 23 Uhr raus.
Dann ist es im Verhältnis wahrscheinlich anders. Ja, und ich muss sagen, ich glaube, für mich war tatsächlich die Frage, irgendwie bin ich schuld oder so, gar nicht so krass, sondern wirklich eher die Erfahrung von das, was doch immer sicher war. Also ich hatte das ja auch nicht hinterfragt, dass das irgendwie instabil sein könnte oder so. Das ist nicht mehr da, und das hing dann, glaube ich, ganz stark auch an Heimat. Also wo ist eigentlich dann zu Hause? Und diese Zerrissenheit von irgendwie, dann bin ich quasi zu Hause, wo ich mein Zimmer habe und so, und dann besuche ich meinen Papa, aber das ist doch auch irgendwie zu Hause und so. Also das war, glaube ich, für mich das stärkere Thema noch. Und spannend dann eben auch auf die religiöse Dimension. Also finde ich eigentlich ein Zuhause? Und gleichzeitig würde ich aber schon auch sagen, irgendwie so eine Sehnsucht danach anzukommen und irgendwo hinzugehören. So.
Du hast gesagt, du warst da erstmal fertig mit dem Thema, Glauben Gott.
Ja.
Und wann sozusagen hat Gott die Kassette umgedreht, um das Tape wieder
am... Was für ein Bild.
Ja.
Um die drei Fragezeichen weiterhören zu können.
Ich meine eigentlich, oder die drei Fragezeichen weiterhören zu können, wenn Gott drei Fragezeichen-Fan ist, oder eben die Story mit dir weiter zu spielen, obwohl die ja nicht aufgehört hat. Also, ja. Aber dieses Gefühl von dir, deiner Seite, jetzt hat sich die Kassette gedreht, da gibt es noch Laufband.
Genau. Das war tatsächlich gar nicht so viel später. Also ich bin dann irgendwie Anfang, glaube ich, des Jahres operiert worden und im gleichen Jahr im Sommer auf eine Jugendfreizeit gefahren. Und die war von so Freaks. Und ich hatte mich da mehr so hin verirrt. Ich war schon öfter
Freaks,
mit der...
So von Freaks?
So wie du dich beschrieben hast. Nee.
Also nicht von Jesus Freaks,
sondern von irgendwie anderen Freaks.
Menschen, die das mit ihrem Glauben ernst nehmen.
Ja, so könnte aber man das sagen.
Das wollte ich ja jetzt mit meinem Freakigsein nicht ausdrücken.
Dass du das nicht ausdrückst.
Also ich nehme meinen Glauben ernst, das ist ja auch ganz schön. Also so Leute, die einfach... Also ich würde für mich beschreiben, ich ruhe in mich und mache einfach Dinge, die andere Leute auch als komisch empfinden, aber es verwirrt mich nicht so sehr. So?
Nee, schon im Sinne von, wir sind da irgendwie angefahren und sollten vor jedem Essen beten und haben uns morgens getroffen, um in der Bibel zu lesen und irgendwie eine halbe Stunde lang irgendwie Lieder gesungen und das war ja an sich alles noch irgendwie erträglich, aber die meinten das halt alles auch noch ernst. Und das war glaube ich
keine Karikaturveranstaltung. Ja, genau,
das war glaube ich der Moment, wo ich irgendwie dachte, wie ihr glaubt an Gott und jetzt nicht nur irgendwie so im Sinne von, ja... Das spielt schon auch irgendwie eine Rolle, sondern es ist irgendwie das Zentralste und wichtig und das, wonach wir unser Leben ausrichten. So. Und das hat mich echt vor eine Herausforderung gestellt, weil ich weiß nicht, die ersten zwei Tage dachte ich, das halte ich keine 2 Wochen aus.
Zwei Wochen, 14 Tage, das ist ja
undynamisch. Und okay. Wir saßen aber in Schweden fest. Und dann dachte ich, ich kann jetzt nicht zu Hause anrufen und sagen, hol mich hier ab, das sind irgendwie Spinner oder so.
Und tun sie dann, dir was an?
Nee. Und das Problem war ja auch noch, bei all dem, was ich sehr seltsam fand, waren die auch einfach richtig cool und haben sich für mich interessiert und wir haben so viel Spaß zusammen gehabt und echt auch neben all dem Freakigen super viele coole Sachen zusammen gemacht. Und was eben das Interessanteste für mich oder das Bewegendste eigentlich war, dass die sich all meinen Fragen gestellt haben. Und ich hatte ja schon irgendwie einige im Gepäck und dachte dann so bei Tag 3, okay, du sitzt jetzt hier fest mit diesen Leuten, dann kannst du die Zeit auch nutzen und überlegst jetzt, also findest halt in den nächsten anderthalb Wochen noch besser raus, warum du das alles schwachsinnig findest und dann hast du wenigstens noch irgendwie einen Nutzen davon gehabt, jetzt hier mit denen gewesen zu sein. Und dann habe ich die angefangen zu löchern über ihren Glauben und warum sie das so sehen und was das überhaupt bedeutet und habe ihnen all meine vielen Fragen gestellt. Und noch nie erlebt, dass Leute sich so intensiv dann damit beschäftigt haben und wirklich geantwortet haben, sehr persönlich, sehr ehrlich und immer wieder mit dem Zusatz, ja, das sehen wir so, aber ob das was für dich ist, das musst du selber rausfinden. Und was für mich sehr erstaunlich war, dass mir, würde ich sagen, zum ersten Mal so von Jesus erzählt worden ist, dass ich irgendwie ihn wahrgenommen habe. Also ich habe vorher bestimmt auch schon mal was von Jesus irgendwie gehört, aber der hat für mich keine zentrale Rolle gespielt im Hinblick darauf, wie Gott jetzt so sein könnte. Und in deren Erzählen von Gott war Gott immer so, wie Jesus ist. Und für mich war das ja so der Arsch, der auf der Wolke sitzt und irgendwie sich daran freut, dass arme kleine Mädchen kein Basketball mehr spielen dürfen, jetzt mal etwas karikiert gesagt. Und dann haben die auf einmal von einem Gott erzählt, der sich irgendwie in die Schicksale der Menschen hineinbegibt und der selber Mensch wird und der versteht, wie das ist, hier zu leben und der mit seinen Freunden Mist erlebt hat und der gelitten hat. Und das hat für mich wirklich, also die Kassette gewendet, weil ich irgendwann kam mir so der Gedanke, okay, wenn Gott so ist, dann erstens ist dann meine Situation auf einmal anders. Also ne, er ist nicht mehr der Verantwortliche, sondern fast eher der Begleiter darin so. Und eben auch, der ist auf einmal nahbar und erfahrbar und hat was mit meinem Alltag zu tun und halt nicht irgendwie, es hing auch, glaube ich, viel mit den Erfahrungen, die ich vorher mit Kirche gemacht habe, die eher so waren, dass ich mal den Eindruck hatte, es ist furchtbar weit weg und distanziert und hat mit meinem Alltag überhaupt nichts zu tun.
Aber sie jetzt nicht im wirklichen Entfernungssinn, sondern im...
Sowohl als auch.
Okay.
Also wirklich so eine empfundene Distanz. Also
eine empfundene Bild, Distanz, das meine ich schon, aber genau. Nicht, dass man lange hinläuft.
Ach so, nee, das nicht. Die Kirche war ja schon auch so nah dran, aber...
Man kann ja auch trotzdem, selbst wenn es nah ist, einen großen Bogen drumherum machen.
Ja, das stimmt. oder auch die Abläufe von den Gottesdiensten, das war die Sprache, die da verwendet wurde. Ich dachte immer, was ist das hier, das Mittelalter? Also, ja,
Okay. Aber das ist, wenn sozusagen der ich an der Jugendarbeit arbeite, finde das ja schon cool, wenn jemand da sitzt und die ganze Zeit Fragen rauspulvert und sowas, das finde ich, das ist ja ein Luxuszustand, ne? Also für mich, also jetzt nicht, ja, aber, also ich finde es ja cool, wenn Jugendliche kommen und sagen, ey, das sind meine Fragen, so ja. Und so ist es, das ist ja, das finde ich ja schon total cool, also tatsächlich die Chance zu nutzen und auch zu fragen einfach und zu sagen so und dann nicht sozusagen wie bei der Essensausgabe zu sagen, hier ist mein Tablett, ich gebe es dir mal und du befüllst mir es mal, sondern tatsächlich auch vermutlich in Diskurs zu gehen, ja, oder total. Fragen stehen zu können, zu können. Also es spielt sich zwar immer der Film ab, dann sitzen da Leute, die beantworten einen alle Fragen und wenn dann ab der 100. Frage alle beantwortet, sagt man, ja, yeah, jetzt hast du mich. Sondern tatsächlich ja vermutlich auch die Erfahrung, dass nicht alle Fragen endgültig immer zwangsläufig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, am Ende war auch gar nicht so wichtig, was sie konkret gesagt haben, da kann ich mir auch gar nicht mehr dran erinnern, sondern alleine, dass sie dazu bereit waren und dass sie mich in ihr Leben haben gucken lassen. Das war, glaube ich, fast noch entscheidender, als ob das jetzt irgendwelche ausgeklügelten...
Ob sie in sich schlüssig ist. Also genau. Ähnlich wie bei dem Arche Noah-Bild von uns, wo ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob ich nun glaube, ob es ist oder nicht, aber die Geschichte spielt in mir das und die Beziehung zu Gott aus und dann wird sie für mich tragbar, ja. So dieses Bild. Ja.
Und ich spüre, da könnte was für mein Leben zu finden sein, weil die was für ihr Leben gefunden haben. Und das ist natürlich ganz viel einfach dann auch Biografie und Erfahrung gewesen, so von dem, was sie da hatten. Na, und dann habe ich echt während dieser, es waren ja dann am Ende nur 14 Tage, könnte man sagen, während dieser Zeit eigentlich gedacht, okay, wenn das so ist, Gott, gebe ich dir nochmal eine Chance. Ist auch ein bisschen ein überhebliches Bild, aber ich glaube, ich habe das damals tatsächlich so wahrgenommen. Und dann gab es aber so einen Moment, dann, also am Ende der Freizeit, haben die dann so eingeladen, war so eine Festmachzeit, haben die das genannt, so man konnte irgendwie jetzt so sagen, will man mit Gott leben und so. Und für mich war das in der Zeit dann wirklich so relevant geworden, dass ich irgendwie dachte, ich glaube, dass es diesen Gott gibt und dass das für mich vielleicht irgendwie ein guter Schritt sein könnte, das jetzt auch nochmal irgendwie so für mich festzuhalten. Und dann weiß ich noch, bin ich durch den Wald spazieren gegangen und habe dann gedacht, was, wenn das nur eine Studie ist, zu wie leicht beeinflussbar sind Jugendliche. Weil gleichzeitig fand ich das ja immer noch so abgefahren. Ich denke, wie dachte, meinen die das wirklich ernst? Und dann habe ich mir so vorgestellt, ich gehe da jetzt hin und sage, ja, ich meine das ernst. Und dann fangen die alle voll an zu lachen und sagen, du, um ehrlich zu sein, wir haben dich nur verarscht und wir wollten nur mal gucken, wie weit man Jugendliche bringen kann, wenn man sowas so inszeniert. Und dann bin ich durch diesen Wald gelaufen und habe gedacht, ich glaube, selbst wenn die das machen würden, ist das, ich meine, in der Woche sind auch ein paar Sachen irgendwie so passiert, die für mich sehr bedeutsam waren, aber dann habe ich gedacht, selbst wenn die das machen würden, würde ich, glaube ich, sagen, aber ich glaube jetzt trotzdem an diesen Gott. Und das war dann so ein Punkt, wo ich dachte, okay, wenn du an dem Punkt bist, dann ist auch okay zu sagen, du machst da jetzt was fest sozusagen.
Ich finde, du hast gerade gesagt, ne, da habe ich so gedacht, naja Gott, dann gebe ich dir noch mal eine Chance, das ist ziemlich arrogant. Ich höre das gar nicht so mit der großen Arroganz, weil ich denke halt, ich empfinde das immer so, ich für mich denke darüber nach, in der Rolle, dass ich manchmal denke, wir müssen jetzt alles erklären und das ist jetzt alles, ne? Und das ist nicht endgültig das letzte Wort gesprochen mit Gott, aber wir müssen es noch sprechen, damit es alles nied- und nagelfest ist, dann können wir hier unten unterschreiben und dann ist es klar und machen wir dann aber immer bewusst, warum muss ich das? Also ist das nicht eine tief menschliche Art, sondern wenn Gott tatsächlich lebt, aktiv ist und in dieser Welt wirkt, wie auch immer das ist, was ja ganz spannend ist, dann darf ich das doch.
Genau.
Also kann ich doch auch sagen, also heute würdest du es ja vermutlich sofort auf deine Reaktion anders sagen, dann kann ich doch auch sagen, dann gebe ich dir noch meine Chance und die Größe in Gott liegt ja gerade tatsächlich darin, dass er damit kein Problem hat. Also Demut jemanden anderes gegenüber zu zeigen, ist ja eigentlich viel mehr Größe, als dass es Schwäche ist. Mhm. Nur die Schwachsinn behaupten, ja, es ist wirklich Schwäche, weil sie nicht die Stärke haben, um sich demütig gegenüber anderen zu zeigen. Also es ist jetzt ein bisschen kompliziert, das kann man ja auch in Viertelgeschwindigkeit dann ablaufen lassen. Aber und das kam jetzt mir so vor, das ist jetzt so das gewesen, wo ich so gedacht habe, oh krass, das ist ja spannend so alles.
Ja, ich glaube, man darf das auf jeden Fall, aber es ist halt auch ein spannendes Bild von Gott. Ich würde ja auch immer sagen, so wenn es ihn wirklich gibt, ist ein bisschen auch sein Problem, ob er sich uns zeigt oder nicht, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite würde ich schon auch sagen, ich war echt irgendwie auch auf einer Suche. Und dass er mir begegnet ist, erlebe ich auf der anderen Seite irgendwie auch als, ja, irgendwie echt als Geschenk und nicht als etwas, was ich hätte einfordern können oder so. Und frag mich das manchmal auch. Ich habe manchmal irgendwie, was weiß ich, Gespräche mit Freunden oder so, oder die irgendwie sagen, ich würde das ja gerne glauben, aber Nee, ist nicht. Und dann denkst du, du kannst es halt nicht machen. Und das finde ich ist auch sehr herausfordernd, das aushalten zu müssen. So.
Das wäre das Zweite gewesen, wo ich dich fragen würde, wenn Jugendliche das hören jetzt, das Lavafeuer und sagen, ja, Jugendfreizeit habe ich schon gehört oder andere haben begeistert geredet. Es kann ja durch sozusagen durch diese Tradierung oder das Erzählen, also bei mir ähnliche Biografie, meine Eltern haben mich bei einer Freizeit angemeldet und dann bin ich da hingefahren und habe gedacht, holt mich ab. Ich würde dann die Erlebnisse anders beschreiben, als auf einem anderen Level und ganz anders wahrscheinlich war. Aber danach hat sich für mich tatsächlich auch was geändert und ich habe für mich jetzt nicht so eine krasse Entscheidung für Christus getroffen, sondern eher die Entscheidung, möchte ich in dem Mainstream leben oder möchte ich bewusst mich wahrnehmen und die Welt und über Gott nachdenken? Mhm. Aber das schürt ja Erwartungshaltung. Also wir sind Professionelle, die in der Jugendarbeit, du am CVJM-Hochschule, wir mit Jugendlichen arbeiten. Das ist ja eine, wir erzählen Biografien, die rückblickend, ja, sich schon glorifizieren, klingt ja ein bisschen komisch, aber was wären was, wo du sagst, Leute, wenn ihr auf eine Freizeit fahrt und es glorifiziert sich nicht gleich, es wird nicht gleich der übelste Hack und du sitzt da und fühlst dich isoliert und nicht, hast, würdest du sagen, Leute, das würde ich euch mitgeben jetzt? Es ist schwierig, weil die Frage nicht vorbereitet war.
Ich glaube, das, was mich an Gott wirklich fasziniert über die Jahre, ist, dass er immer noch größer ist. Und irgendwie auch immer noch mal der ganz andere. Und ich weiß nicht, ob das was ist, was irgendwie erst später kommt. Aber meine Biografie war ja dann auch nicht mit 15 zu Ende. Und dieser Zustand war jetzt irgendwie konserviert von einem 2 Wochen Freizeit-Hochgefühl und trägt sich jetzt die nächsten irgendwie 18 Jahre durch und bis aufs Sterbebett so. Sondern da gibt es ja irgendwie diverse Aufs und Abs. Und ich habe zum Beispiel in meiner Biografie immer wieder sehr intensive Phasen mit Depressionen gehabt, wo jetzt von irgendwie dem Freizeitgefühl oder so nicht mehr viel da war. Und ich vieles auch irgendwie dann nochmal hinterfragt habe von, ne, was ist das jetzt für ein Gott und so. Und ich glaube, für mich war es tatsächlich heilsam, dass dieses Bild von Jesus, der sich ins Leid hineingibt und der selber Isolation erlebt hat. Und also ich glaube, das Krasseste ist echt für mich diese Beschreibung, dass als Jesus gestorben ist, dass er selber eben gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in den Momenten, wo ich mich irgendwie isoliert von Gott fühle oder denke, boah, glaube ich das eigentlich wirklich noch und was, wenn das alles nicht stimmt oder so, muss ich oft irgendwie daran denken, dass Jesus selber das auch so gegangen ist. Und dann ist Gott manchmal weit weg, aber Jesus ist irgendwie immer noch nah dran. Und das hilft mir manchmal in so Situationen. Und wenn Leute auf Freizeiten fahren und da, was weiß ich, in irgendwelche Gottesdienste gehen und andere dann erzählen, boah, Jesus ist mir begegnet und es war so krass und so, dann würde ich sagen, man kann ihm auch begegnen in dem, dass man Gott gerade nicht mehr spürt. Das macht nicht so viel Spaß, aber ich glaube eigentlich, dass es die viel tiefere Gottesbegegnung ist am Ende, weil wir viel mehr von seinem Wesen, glaube ich, gezeigt kriegen und von dem, wie krass er sich in diese Welt irgendwie hineingegeben hat. Aber das ist eine Entwicklung auch über Jahre gewesen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, dass man das jetzt quasi so nimmt als Gedanken und dann sagt, ja, und wenn ich das nicht erlebe, dann ist es so und so. Aber für mich ist es wirklich Trost.
Wobei die Frage nach dem, wie ich Gott erfahre, erlebe ich als eine, die in seltensten Fällen ist, ich erlebe jetzt Gott gerade ganz echt hier. Ganz oft erkenne ich, wie ich Gott erfahren habe im Rückblick, dass ich auch in einer eigenen Reflexion meines Glaubenslebens, meines normalen Lebens, dass ich die Punkte wahrnehme und mich daran freue, warum habe ich das in dem Moment gar nicht so gleich registriert? Ja. Also es gibt Momente, wo ich merke, jetzt bin ich gerade ganz nah an Gott dran, fühle ich mich ihm nahe.
Ja. Aber ich glaube, in den Momenten, in denen halt andere irgendwie tolle Erlebnisse berichten und man selber die nicht hat, ist es halt auch sehr schwer zu sagen, okay, vielleicht blicke ich irgendwann mal zurück und dann entdecke ich nochmal was.
Das halte ich auch immer für eine sehr schwierige Sache. Ich bin gerade ein bisschen sozusagen angedockt, empathisch geworden, als du gesagt hast, in dem, wo ich nicht gespürt habe oder nicht. Ich musste das für mich auch mal irgendwie bearbeiten oder ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Verkündigung war oder was der Auslöser war. Auf jeden Fall die Frage, ich habe gerade das Gefühl, dass Gott, also ich wünsche mir, ich habe eine Krisensituation, es geht nichts mehr. Es gibt eigentlich, man sitzt im Tal oder ich saß im Tal und es gab rechts und links nichts mehr. Und eigentlich der Wunsch, Gott, du kannst es doch machen, du kannst es beenden und bitte mach das doch einfach. Also das mit einer ganz starken Emotion, aber es passierte nichts, Aber es passierte bei mir tatsächlich auch nicht, dass ich gesagt habe, dann gibt es dich nicht, sondern ich habe mich dann damit auseinandergesetzt und was ist und für mich tatsächlich die Erkenntnis, Gott kennt mich ja auch. Und es würde tatsächlich, also ich für mich sage, es würde zu mir schlichtweg, also ich fände es total schön, wenn die Tür aufgeht und ein Engel kommt rein und dann wäre alles, dann wären halt die Zweifel auch weg. Und dann, also für mich so, das wäre so die Vorstellung, wären die Zweifel weg. Und dann wäre ziemlich die Ängste, denen ich mich immer stellen muss, die wären verschwunden. Aber Gott kennt mich. Und deswegen weiß er auch, was mich beflügelt. Und beflügeln und lernen oder sich erfahren ist ja nicht zwangsläufig immer nur um Glück. Und deswegen, Schweigen ist das falsche Wort, aber deswegen ist es nicht so klar. Also das ist so für mich das, was ich jetzt auch bei dir gehört habe, was nicht tröstet. Also wenn man weint, dann weint man. Ja. Also würde ich sagen. Und dann kann man denjenigen auch nicht trösten.
Wir hatten dich ja im Vorfeld gebeten, eine Bibelstelle mitzubringen. Jetzt reden wir die ganze Zeit schon über Glauben und über Bibelstellen.
Ich habe das Gefühl, die Bibelstelle passt ein bisschen. Also ich weiß nicht, das ist so ein Gefühl.
Erzähl mal, was hast du uns von der Bibelstelle mitgebracht, die dir gerade wichtig ist oder schon länger oder wie auch immer?
Es ist eine Bibelstelle, die von einem Vater stammt, der darum bittet, dass seinem Sohn geholfen wird. Und wo Jesus dann eben sagt, naja, wenn man nur Glauben hat, dann kann alles Mögliche passieren so. Und dann ruft der Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und für dieses Jahr ist das die Jahreslosung, aber das ist ein Vers, der mich schon viele Jahre beschäftigt. Also nicht erst seit jetzt und immer mal wieder so aufploppt, weil ich den so krass finde und er für mich ganz viel von meinem Glauben auf den Punkt bringt. Also ja, ich glaube, aber ich weiß auch, dass ich ganz oft nicht glaube oder mir unsicher bin oder zweifle. Und reicht dieser Glaube jetzt tatsächlich zu dem, was Jesus da sagt? Also das ist ja irgendwie, weiß gar nicht, wenn das stimmt, was er da sagt. Also wer glaubt, dem ist alles möglich. Ja, wer glaubt denn dann? Also wem ist denn alles möglich so? Und dass der Vater einen Weg findet, damit umzugehen, indem er einfach ehrlich sagt, was da ist, in all seiner Verzweiflung und in dem anscheinend ja auch Wissen und Erleben, ich kann keinen Glauben produzieren, ich kann das nicht selber machen. Und für mich ist das echt auch so ein Vers, der ganz viel in mir befreit hat, weil ich schon auch eine Phase hatte, wo, glaube ich, Zweifel eher negativ waren. Und so dieses, eigentlich bist du als Christ gut unterwegs, wenn du nicht zweifelst und alles, was in der Bibel steht, irgendwie ernst nimmst und glaubst und so. Und in Phasen, wo ich da viel dann auch hinterfragt habe und irgendwie dachte, ja, es stehen aber auch ganz schön komische Sachen in der Bibel und ich erlebe auch Sachen, die ich irgendwie schwer einzuordnen finde in das, wie ich irgendwie bisher geglaubt habe und so. In den Phasen war es für mich total heilsam, so einen Vers zu haben und zu entdecken, ach guck mal, steht schon in der Bibel. Und das ist nicht nur völlig okay, sondern gehört auch dazu. Und vielleicht ist es am Ende sowieso Jesus, der für uns alle glaubt. Und ich kann in diesem Ringen all das vor Gott aussprechen, was da ist. Und wenn ich das nicht mehr aussprechen kann, ist auch okay. Manchmal bete ich einfach nur, ach. Dann denke ich, da steckt so viel drin.
Ach.
Ach.
Das ist.
Es ist auf jeden Fall echt.
Ja.
Und ich glaube, das macht doch diese Aussage von dem Vater, die Hingabe, die in dieser Aussage liegt, dass er nicht versucht, seinen Glauben vor Jesus aufzupumpen, sondern sich so hingibt, wie er ist, ohne sich besser zu machen, ohne sich schlechter zu machen. Das, ich glaube, das ist ja eigentlich Glaube. Mhm. Nicht, ich habe irgendetwas, was ich hier produziert habe und ganz toll Gott dir gegenüber zeigen kann, sondern so wie ich bin, so wie ich empfinde, so wie ich denke, so gebe ich mich dir. Nimm mich oder lass es.
Das ist kein Schachern auf dem Bazar.
Ja.
Wo Jesus sagt, pass mal auf, leg mal auf den Tisch.
Da hat sich ja gerade schon jemand angeboten als dein Kind. Wenn du jetzt nochmal 3 Glaubenspunkte zulegst, dann nehme ich erstmal dich.
Ach so. Ja, aber nee, aber das ist ja nicht das Schachern auf dem Bazar. Aber ich finde das spannend, ich hänge noch an dem, vielleicht glaubt ja Jesus an uns und also das, dieses, es ist halt, naja, wir sind halt Menschen. Aber das sagt für mich, schiebe ich dann immer hin und sage, okay, wir sind Menschen, Gott hat ja die Menschen geschaffen. Ich fände das eine tricky Geschichte, wenn Gott was schafft, wo er dann hinterher sagt, aber jetzt musst du über den Schatten extrem springen, über den man nicht springen kann, den ich geschaffen habe. Also das halte ich für eine wirklich verrückte Geschichte. Mhm.
Nee, so würde ich das auch nicht meinen. Ich glaube auch, dass das ist ja eine Geschichte, die ganz stark aus dem Erleben kommt. Das ist ja keine Geschichte, wo man jetzt irgendwelche Lehrsätze draus ableiten sollte, finde ich zumindest.
Ja, ich glaube, ich hilft mein Unglauben.
Genau, aber das ist ja kein Lehrsatz im Sinne von, daraus lernen wir, unser Glaube hat immer zwei Seiten. Also ja, da kann man auch irgendwie so abstrakt drüber reden. So. Aber ich glaube, erstmal ist das eine befreiende Botschaft in Situationen, wo du irgendwie denkst, ich weiß nicht, ob ich an diesen Gott glaube. Und ich habe keine Ahnung, wie ich irgendwie dazu stehen soll. Oder ich habe was erlebt oder erlebe gerade was, was ich irgendwie schwer einordnen kann. Und dann platzt so ein Satz aus einem raus, der ehrlich und echt ist und reicht.
Also ein Vollzugshandlungssatz oder Fragesatz?
Ja,
also beides, vielleicht tatsächlich ich. So, wie dass man, wenn man, man geht ja nicht in eine Beziehung, also wenn man einen Partner, den man, wenn man sagt, ah oh ja, dich würde ich gerne mal treffen, beim ersten Date geht man ja auch nicht hin und sagt, folgendes präsentiere ich dir jetzt und dann legt man da die Kiste drauf auf den Tisch und dann packt man aus und sagt, so mache ich Familienfeiern und so koche ich, ich habe dir mal was zum Essen mitgebracht und so. Funktioniert ja nicht, man geht ja auch in die Beziehung rein, also so Dates, also ich gehe in Dates so rein, dass ich halt Fragen, jetzt nicht mehr, dass ich Fragen stelle, dass ich Fragen stelle oder Fragen gestellt habe und das ist total schön, also wenn ich mich mit meiner Frau daran zurückerinnere, was wir sozusagen uns für Fragen gestellt haben und sowas, das ist ja und das so ist das für mich, ist kein Produkt und das finde ich, das kommt nebenbei mir als Bild, dass du das Mädchen bist, was in Schweden sitzt und Fragen stellt.
Ja.
Also das assoziiere ich jetzt quasi tatsächlich damit. Nicht, dass du da sitzt und sagst, ich glaube, hilf mein Unglauben, sondern sozusagen das Personalisierte, die Bibel wird personalisiert für dich und du stellst den Menschen persönliche Fragen und sie begegnen dir und dadurch durch diese persönlichen, ehrlichen Fragen gegenüber Gott entsteht Jesus. Was. Also da steht plötzlich Jesus dazwischen, dann sagt man, wow, ich kann es nicht fassen. Manchmal erst rückblickend oder so.
Ja. Und auch nochmal, das knüpft ja ganz gut tatsächlich auch an diese Frage an, was, wenn ich eigentlich nichts erlebe. Ich habe irgendwann die Psalmen auch total für mich entdeckt. Und eigentlich sind die, also ne, dieses Gesangbuch quasi aus dem Alten Testament, wo Leute da alles Mögliche gebetet haben und aufgeschrieben haben. Und da gibt es ja auch viele, die wirklich so Klagepsalmen sind, so warum passiert das und wie kann das sein und so. Und fast alle enden damit, dass es am Ende wieder positiv wird. Und dann gibt es Psalm 88, der nicht so endet, sondern der endet einfach mit totaler Finsternis sozusagen. Und das finde ich irgendwie so geil, dass es das gibt. Und das ist bei, ich glaube, hilft meinem Unglauben für mich irgendwie ähnlich. Dass das in der Bibel steht, finde ich einfach großartig. Und dass das eben nicht irgendwie das Buch der Glaubenshelden ist, die wer weiß wie so Hochglanzprodukte und so einen Hochglanzglauben haben oder so. Sondern dass es einfach echte Menschen sind mit Höhen und Tiefen und ich in diesem Buch immer wieder neu Sachen finde, die für meinen Alltag irgendwie tragend sind. Und genau mit diesem Vers, ich glaube, hilft meinem Unglauben, ging es mir tatsächlich auch so. So denke, ach geil, dass das da drin steht.
Was, ich habe gerade mal kurz die Feuerscheide gezählt, die hier noch da liegen.
Es muss noch mal einen nachlegen.
Fast am runterbrennen. Quatsch. Was siehst du, wenn du in deine Zukunft schaust? Wir haben jetzt viel über Vergangenes und Empfindungen und jetzige Ansichten geredet, aber lass uns mal 15 Jahren in die Zukunft schauen. Was siehst du da?
Nebel. Und das macht mich irgendwie total froh. Also ich habe wenig irgendwie Pläne. Es gibt so ein paar Ideen von, ach, da hätte ich irgendwann nochmal Bock drauf oder so. Aber überhaupt nicht ein so soll oder wird oder hoffentlich verläuft mein Leben so und so oder das möchte ich dann gerne erreicht haben. Im Gegenteil, ich bin irgendwie total froh, dass es mir in den letzten Jahren mehr und mehr geglückt ist zu sagen, machen wir mal heute. Und dann morgen. Und ich habe so einen Job, wo ich ziemlich gut sagen kann, was ich dieses Jahr noch so machen werde und auch noch ein paar Sachen im nächsten Jahr. Aber dann muss ich das auch irgendwie nicht wissen. Und das macht mich tatsächlich irgendwie fröhlich, weil das ist irgendwie das bessere Abenteuer. Ich mag das gar nicht, das so irgendwie geplant zu haben.
Vielen Dank.
Ja, genau. Wer dich hören will, der kann dich beim Podcast Frische Theke hören. Ja. Sozusagen. Vielleicht kannst du noch, sag mal, was macht denn ihr im Podcast?
Ja, das ist ja, vielleicht auch nicht, dass die Leute denken, dass wir so ähnlich wie hier.
Ja. Ja, nee, also wenn ich lebe, ist es ein professioneller Podcast sein.
Ja, das ist es genau. Das ist der große Unterschied.
Die Location der ersten Aufzeichnung war anders, habe ich gehört.
Nee, die erste Aufzeichnung war noch ganz
nicht
woanders.
Ausgestrahlt, oder?
Nein.
Achso, okay.
Das war mittendrin. Vor allem bin ich in einer anderen Rolle. Also ich erzähle da natürlich gar nicht so viel von mir, sondern bin eher in eurer Rolle und treffe mich mit Leuten und frage die aus. Genau, ich mache das mit einem Kollegen, mit Rolf zusammen und wir arbeiten beide bei einem Netzwerk, was sich FreshX-Netzwerk nennt und wo es um die Frage geht, wie kann Kirche im 21. Jahrhundert eigentlich noch so aussehen, ergänzend zu den Formen, die wir schon kennen. Und wir haben das genannt, erlesene Ideen für die Kirche von morgen und treffen uns mit Leuten, die in irgendeiner Weise Kirche anders, neu, mit Menschen, die eigentlich nicht zur Kirche gehen oder so gestalten. Und unterhalten uns mit denen darüber, was so ihre Erfahrungen sind, treffen uns mit Leuten, die da vielleicht eher so ein bisschen drüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich auch theologisch und so, und treffen uns mit Leuten, die gar nichts mit Kirche zu tun haben, also oder zumindest nicht so viel. Wir waren zum Beispiel in Hamburg bei Google und haben uns da mit einem Mitarbeiter getroffen und den so ein bisschen ausgefragt über Innovation und so, wie geht das eigentlich, oder haben jetzt vor Weihnachten mit einer gesprochen, die selber sagte, naja, Kirche ist für mich irgendwie oder Glaube, habe ich jetzt nicht so viel mit zu tun, aber Weihnachten ist mir voll wichtig, deshalb habe ich eine Aktion mit organisiert, die sozusagen Leute vermittelt hat, die sonst an Weihnachten alleine gewesen wären. Und das sind so die drei Arten von Menschen, mit denen wir reden. Und das ist zumindest für mich auch immer mega spannend, aber hat nochmal einen anderen Fokus.
Ja, ne, das ist, davon bin ich ausgegangen. Ja. Dann vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast, ganz spontan. Wir haben uns ja gestern nur bei einem Vortrag gehört.
Heute?
Das war heute.
Das ist schon so lange her.
Nee, warst du nicht. Du hast gesagt, dass du gestern schon da warst. Da habe ich dich aber nicht wahrgenommen.
Ja, toll.
Na, wie soll ich denn das machen? Es sind so viele Leute im Raum gewesen. Wir sind auf der Tagung gerade von Hauptamtlichen in Schmachtitz in der Oberlausitz und haben heute früh bist du eingestiegen und hast erzählt, ich mache Podcast und dann war der Vortrag inhaltlich.
Wunderbar.
Und so gestaltet. Nein, dass ich
mit Simon gefragt habe, und mutig. Ja für sich.
Dass wir hier sitzen, in hier diesem sitzen. Sinne, Scheide runter und gute Nacht. Es ist draußen dunkel.
Genau.
Wir hören uns am Lagerfeuer.
Das Lagerfeuer geht aus und wir wünschen euch noch eine gute Zeit. Gute Nacht.